Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Reflexe. Und Reflexe widmet heute die ganze Sendezeit einem Volksvergnügen par excellence, nämlich dem Essen. Allerdings mit Kochrezepten und Gastrokritiken werde ich Sie nicht belästigen. Es wird um die Philosophie des Essens, aber auch um das Essen und das Kochen als Kunstform gehen und um die Feststellung, dass Essen so erstaunlich viel mit Wissen zu tun hat. Am Mikrofon begrüßt Sie Kulturredaktorin Karin Salm. Sagen Sie mir, was Sie essen, und ich sage Ihnen, was Sie sind. Diese kecke Behauptung stammt von Jean-Antelme Brillat-Savarin. Brillat Savarin war Schriftsteller und Philosoph, lebte während der Französischen Revolution im Exil in Lausanne, um ab 1799 über mehr als 20 Jahre als Richter zu amten. Und wer weiß, vielleicht hat Brillat Savarin seine Angeklagten unter anderem anhand seiner essphilosophischen Überzeugung beurteilt. Sicher ist auf jeden Fall, der Richter und Philosoph hat ein Buch geschrieben, «Die Physiologie des Geschmacks», ein Buch, das 1825 kurz vor seinem Tod erschienen ist und in welchem er weiter behauptet, dass die Entdeckung eines neuen Gerichtes die Menschen glücklicher mache als die Entdeckung eines neuen Sterns. Harald Lemke ist zwar nicht Richter, aber er ist auch Philosoph und lehrt an den Universitäten in Hamburg und Lüneburg. Und auch Harald Lemke beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Essen. Ein Philosoph, der sich jahrelang konzentriert mit so etwas Alltäglichem wie dem Essen beschäftigt, philosophisch gesehen mit einer absoluten Nebensächlichkeit, das erstaunt doch eigentlich. Harald Lemke hat im Gespräch die Antwort parat.
Also das Erstaunen teile ich, weil die Philosophie über Jahrhunderte sich bemüht hat, von alltäglichen Dingen wegzugucken, von den vermeintlich kleinen, nebensächlichen Alltagssachen. Und insofern begreife ich meine eigene philosophische Beschäftigung mit dem Essen auch als eine Selbstkritik der Philosophie, dahingehend, dass sie sich auch alltäglichen Dingen zuwendet.
Und gibt es eine Erklärung, warum die klassische Philosophie eigentlich das Essen als etwas nebensächlich, nicht wirklich Wichtiges bezeichnet hat?
Nun, eine Erklärung wäre vielleicht die starke Fixierung der abendländischen Philosophie auf den Geist, auf die Rationalität, auf das Denken. Das steht im Vordergrund. Von Platon und Aristoteles ist dieses Ideal der Vita contemplativa entwickelt worden, das theoretische Leben. Ja, also das gute Leben vollzieht sich vor allen Dingen, wenn wir denken und ein Leben einrichten, das dem Denken gewidmet ist. Diese Tradition ist sehr stark. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, auch historisch, welthistorisch vielleicht, wo wir diese Wertorientierung, diese metaphysische Ausrichtung auf den Geist hinterfragen sollten.
Jetzt haben Sie eben gesagt, auch als bestätigt, dass Essen erklärt wird zur Nebensächlichkeit. Heißt das, dass die klassische Philosophie letztendlich auch die Grundlage geliefert hat für den Fastfood? Das kann man schnell reinstopfen, ist gar nicht so wichtig. Man muss auch nicht kochen.
Ich denke, man kann das sagen, in der Tat. Es hört sich natürlich sehr provokant an, von einem Platonismus, einem Fastfood-Platonismus zu sprechen. Aber in der Tat, wenn man einmal sagt, eine Fastfood-Mentalität begreifen wir als diejenige, die dem Essen keine große Bedeutung beimisst im eigenen Leben. Sagen wir mal so diese grobe Formulierung. Nicht, dass man zu einem Schnellrestaurant geht, sondern diese allgemeine Haltung zum Essen. Dann finden wir diese Haltung zum ersten Mal ganz ausdrücklich bei Platon formuliert. Ja, der wahre Mensch kümmert sich nicht um das Essen. Ja, er soll denken. Ja.
Und das heißt, Sie beschäftigen sich jetzt als Philosoph mit dem Essen, dann sind Sie ein Gastrosoph oder werden Sie böse, wenn man so etwas sagt, weil das so nach Gastrokritiker klingt?
Nein, überhaupt gar nicht. Die Philosophie macht das auch immer wieder, eigene Begriffe zu schaffen. Ich selber wähle auch manchmal diese Mittel, neue Begriffe zu fassen. Und von daher gesehen denke ich, man kann das eine Philosophie des Essens auch als Gastrosophie bezeichnen. Von daher gesehen ist die Zusammenführung von Philosophie des Essens zu einer Gastrosophie möglich. Die Idee dahinter ist vielleicht auch, tatsächlich mit dem Begriff der Gastrosophie ein neues Denken zu markieren. Die Philosophie, die traditionelle Philosophie, die sich nicht mit dem Essen beschäftigt, und Das Gegendenken, sozusagen das alternative Denken dazu, das ist die Gastrosophie.
Und worüber denkt denn ein Gastrosoph jetzt genau nach? Also denkt er nach über gute Rezepte? Kann ich mir kaum vorstellen, dass es sich nur in dem erschöpft, oder?
Nein, darüber auch. Er denkt, er versucht, sich zunächst einmal über die Komplexität des Phänomens klarzumachen. Das ist ja das Erstaunliche. Man gewinnt ja einen Kontinent an Themen, wenn man sich dem Essen zuwendet. Wir sind es eben gewohnt, aufgrund auch dieser Tradition, das Essen sehr reduziert zu denken, ja, eben nur das Aufnehmen von schon zubereiteten Speisen. Aber Essen ist natürlich weit mehr. Ich staune immer wieder, wie viel Essen die Welt bewegt. Und die Zusammenhänge sich klarzumachen, wenn ich esse, greife ich in die Welt ein, greife ich zum Beispiel in die Landwirtschaft ein, in die lebensmittelverarbeitende Industrie, in die Art und Weise, wo und wie ich einkaufe. All solche Fragen sind je schon bei jedem Essakt aktiv. Das ist in der Tat ein erstaunliches Phänomen und ich würde es auch sagen, das macht das Essen auch philosophisch, so rum.
Also wirklich global quasi an die ganze Welt zu denken, wenn ich irgendwo Spaghetti esse, zu wissen, wo ist dieser Weizen gewachsen, wo sind die Tomaten gewachsen, was sind die Transportwege. Aber ich esse ja auch ein Stück Kulturgeschichte, wenn ich einen Teller Spaghetti mit Tomatensauce, mit Sugo esse.
Ganz genau. Und da beginnt man schon über das Essen zu philosophieren. Man merkt, wenn man sich mit dem Essen beschäftigt und nicht nur isst, dann bekommt man es mit einem Haufen Wissen zu tun. Essen heißt Wissen und je mehr man weiß über das Essen, desto besser kann man essen. Von daher gesehen ist der Zusammenhang von Essen und Philosophie sehr intensiv. Ja? Der Zusammenhang ist sehr stark da und umso mehr, wenn man sich einmal sagen, diese Augen eingesetzt hat, um diesen Zusammenhang sich klar zu machen, dann staunt man schon, dass wir abendländische Menschheit sich so lange hat diesen Platonismus, den Fastfood-Platonismus hat einreden lassen.
Aber da ist es ja auch erstaunlich, jetzt kommt mir gerade irgendwie in den Sinn von den westlichen kirchlichen Werten, vom Christentum auch, da ist ja ganz etwas Zentrales, das Abendmahl, oder? Also dass man wirklich als kirchliches Symbol, das sich verfestigt hat und das wöchentlich oder immer wieder wiederholt wird, das Abendmahl, also etwas ganz Zentrales, Wesentliches.
Ja, in der Tat, das ist ein sehr interessantes Phänomen, das Abendmahl, überhaupt die Frage, welchen Stellenwert hat das Essen in der christlichen Religion. Man kommt da, denke ich, zu dem Ergebnis, dass das Essen eine sehr ambivalente Bedeutung hat im Christentum. Eben einerseits haben wir zum Beispiel dieses zentrale Ritual des Heiligen Abendmahls, in dem das Essen eine große Rolle spielt. Andererseits ist aber auch die christliche Religion ganz maßgeblich dafür verantwortlich, dass dem Essen keine Bedeutung beigemessen wird. Also neben dem philosophischen Einfluss, vor allem ausgehend von Platon und Aristoteles, finden wir vor allem eben auch das Christentum als einen Faktor, weshalb wir heutzutage zu einer Fast-Food-Mentalität tendieren, die das Essen nicht für wichtig erachtet. Essen ist in der Christologie eine Erbsünde.
Sie meinen jetzt auch, dass Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis diese Früchte sich erfrecht haben zu essen, trotz des Verbotes.
Genau. Ich denke, das ist jetzt kein belangloser Sachverhalt, dass das Essensmotiv da so im Mittelpunkt steht, dass die Verführung der Menschheit, ihr Abfall von dem christlichen Gott, über den Apfel gedacht wird. Das ist schon, hat eine weitreichende Konsequenz, denke ich. Man hätte auch andere Dinge nehmen können vielleicht, aber im Christentum läuft sehr viel über eine negative Haltung zum Essen.
Aber ist interessant, gleichzeitig hat ja irgendwie eben das Land, wo Honig fließt oder eben Brot oder Manna, das vom Himmel fällt, sind ja ganz wesentliche Teile auch. Gut, das ist ja das Alte Testament im Gegensatz zum Neuen Testament. Aber auch da ja Jesus, der dieses Speisewunder vollbracht hat, aus ein paar wenigen Broten und wenigen Fischen Speisen zu produzieren, hinzuzaubern für viele Tausend von Leuten.
Ja, das stimmt. Das ist, man kann das im Einzelnen beobachten, dass Jesus in der Anfangsphase seines Wirkens, eigentlich durchweg, bis zum letzten Tag eben, dem Abendmahl, dem Essen, der Vergemeinschaftung über das Essen eine große Bedeutung beigemessen hat. Da muss man allerdings auch berücksichtigen, dass das kulturhistorische Hintergründe hat mit der römischen Gesellschaft der damaligen Zeit. Aber richtig ist, als Befund kann man schon sagen, dass Jesus, um als Christ zu wirken, mit anderen zusammen gegessen hat. Da haben wir sozusagen eine positive Haltung zum Essen. Man muss eben auch sehen, dass zeitgleich der griechische Philosoph Epikur wirkt und dort ausdrücklich sagt, das höchste Gut, apostrophiert Gott, ist unser Bauch. Ja, also die Weisheit, das höchste Gute, geht von dem gut erfüllten Bauch aus. Das ist natürlich eine radikal andere Position, als das Christentum formuliert hat. Und eine andere Position, die nicht so wirkungsmächtig geworden ist wie der christliche Gottglauben, der eben nicht das gute Essen als heilig predigt.
Harald Lemke, der Philosoph, der das Essen und das Kochen zu seinem Denkgegenstand erklärt hat, Harald Lemke hat das Resultat seiner Beschäftigung in zwei Büchern festgehalten. Die Kunst des Essens, so der Titel des einen Buches, die Ethik des Essens, eine Einführung in die Gastrosophie, der Titel des anderen Buches. Und darin legt er dar, dass das Interesse an den philosophischen, ästhetischen und weltanschaulichen Dimensionen dieser alltäglichen Tätigkeit immer wieder aufgetaucht ist. Jean-Antelme Brillat-Savarin mit seiner Physiologie des Geschmacks haben wir bereits erwähnt, aber auch der deutsche Philosoph Immanuel Kant hat dem Essen eine große Bedeutung beigemessen. Zumindest mit seinen täglichen Tafelrunden, die unter anderem so gedacht waren, dass alle Gäste mitreden konnten.
Ja, also Kant ist noch ein ganz eigenes Thema in der Tat, was man gar nicht vermuten würde von dem trockenen Vernunftkritiker oder Vernunfttheoretiker. Lassen wir Kant einmal beiseite. Also richtig ist, dass der Begriff jetzt ausdrücklich Gastrosophie zur Bezeichnung einer Philosophie des Essens eine gewisse Geschichte hat, die zurückgeht bis ins 19. Jahrhundert. Das ist das eine. Die Haltung, die dahinter steckt, dem Essen eine Bedeutung beizumessen als eine ethische Praxis, diese Haltung kann man wiederum noch weiter zurückverfolgen innerhalb der westlichen Kulturgeschichte. Zum Beispiel hinter Kant zurück, Jean-Jacques Rousseau hat sehr viel über das Essen als eine Ethik nachgedacht. Und noch weiter zurückliegend bis Epikur, den griechischen Philosophen, von dem wir schon kurz gesprochen hatten.
Mir kommt jetzt einfach das Buch auch die Physiologie des Geschmacks in den Sinn. Also auch so ein Standardwerk eigentlich, oder?
Ja, das stimmt. Brillat-Savarin, ein Franzose in dem Anfang des 19. Jahrhunderts. In der Tat, man kann sehen, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aus Gründen, die mir selber nicht so ganz klar sind, ein explizit gastrosophischer Diskurs sich zu formieren begann. Meines Erachtens brach der dann kurz danach wieder ab. Man sieht nicht so richtig es geht bis 1850, wo wir eine gewisse Anzahl von Büchern haben, die jetzt nicht den Titel Gastrosophie führen, aber im Grunde von der Sache her eben daran sind. Das bricht dann irgendwie ab in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Man findet bei Nietzsche noch die Frage nach der Ernährung, aber Nietzsche hat uns selber keine Philosophie des Essens, keine Gastrosophie vermittelt. Auch Ludwig Feuerbach, ein namhafter Philosoph des 19. Jahrhunderts, ist jemand, wo sehr viel über das Essen nachgedacht wird, auch im Hinblick auf eine Ethik des Essens. Auch er hat keine Gastrosophie formuliert. Wir nehmen sozusagen heutzutage jetzt diesen angefangenen Diskurs des frühen 19. Jahrhunderts wieder auf.
Jetzt in Ihrer Arbeit fühlen Sie sich jetzt mit diesen Männern, mit diesen Philosophen oder Schriftstellern auch verbunden in Ihrer Arbeit? Also, dass Sie eine Verwandtschaft sehen, dass Sie etwas Ähnliches machen, oder ist das radikal anders?
Nein, radikal anders ist, nein, ich sehe da durchaus eine Kontinuität. Weil die Grundprämisse teile ich mit diesen Autoren des 19. Jahrhunderts, und das ist eben gegenüber der philosophischen Tradition der Diätmoral, die das Essen entwertet als Thema, das Essen in den Vordergrund zu stellen. Also diese Grundposition, die ich sagen, die gastrosophische Haltung erstmal nennen würde, die teile ich mit diesen Autoren. Es sind aber viele Dinge, die sich heutzutage stellen, die in den Schriften dieser Autoren einfach kein Thema waren. Ich denke zum Beispiel Welthunger-Thematik. Damals gab es noch nicht so viel Leiden, menschengemachtes Leiden auf dem Globus. Es ging da schon durchaus los mit dieser Problematik, Kolonialismus, Ausbeutung der Dritten Welt, Ressourcentransfer, einseitiger Ressourcentransfer, damit es sagen den erste Weltkonsumenten gut geht. In Europa waren die Tische gedeckt, in den Kolonialländern wurde dafür geschuftet. Das ging damals los, steht aber nicht so im Vordergrund. Und ich denke, für eine zeitgenössische Gastrosophie ist das ein zentrales Thema. Die globale Perspektive auf die ungleiche Verteilung und den ungleichen Genuss der produzierten Lebensmittel auf der Welt.
Also das ist das, was Sie am Anfang angesprochen haben, wirklich. Also wenn man isst, dann ist man mit der Welt verbunden. Obwohl ich nur meinen privaten Teller Spaghetti esse, ist mein Essen nicht nur Privatsache.
Genau, ich denke, das ist ein ganz großer Schritt, wenn man über das Essen gastrosophisch nachdenkt, dass man diese größeren Zusammenhänge sich klar macht. Essen bedeutet nicht nur das einseitige von außen nach innen aufnehmen, das Nachtanken, sondern bedeutet auf ganz vielfältige Weise in die Welt einzugreifen. Das ist das eine. Und der nächste Schritt ist, denke ich, und das wäre dann der ethische Schritt, sich klarzumachen, dass die Art und Weise, wie ich in die Welt eingreife, über meine Ernährungsweise besser oder schlechter sein kann. Dieses besser oder schlechter Essen wurde bislang vor allen Dingen in dem etwas aufgeladenen Diskurs des Vegetarismus geführt. Da stellt sich, sagen, diese Konfrontation. Fleisch essen, nicht Fleisch essen. Ich denke, das macht deutlich, wie moralisch aufgeladen diese Frage des Essens ist, wenn man einmal sich klar macht, dass damit bestimmte Zusammenhänge verbunden sind, nämlich mein Fleischessen mit der Tierhaltung. Aber darüber hinaus werden nicht nur die Tiere gehalten, sondern es werden ja sagen Pflanzen gezüchtet, es werden diese Produkte transportiert und verkauft und all diese Dinge können so und anders gestaltet werden. Und ich glaube, wir sind momentan an einem Punkt, wo wir gerade darüber nachdenken, ausgehend von vielen Skandalen und Infragestellungen, wie jetzt unsere Lebensmittel heutzutage produziert werden, gerade auch im Hinblick auf das Weltganze, dass wir eine bessere Richtung einschlagen müssen, was unsere Lebensweise angeht.
Wer über das Essen nachdenkt, gerät also ganz automatisch in ein dichtes Netz aus Fäden, die uns mit der Welt und uns selbst verbinden. Und wenn Reflexe sich heute eben auf dieses Essen fokussiert, dürfen wir die Kunst nicht vergessen. Denn, so scheint es, für die Künstler ist das Essen ein gefundenes Fressen, sind Lebensmittel ein inspirierendes Arbeitsmaterial. Daniel Spörri beispielsweise hat den Begriff der Eat Art geprägt und in den späten 60er Jahren ein eigenes Restaurant eröffnet. Josef Beuys hat nach einer Sauerkraut-Partitur Klavier gespielt und der thailändische Künstler Irkrit Thiravanicha hat an der Documenta 2001 mit seinem Thai-Curry es fertiggebracht, dass ein paar hundert Leute gleichzeitig dasselbe tun, nämlich essen. Und auch vor 10 Jahren hat er im Migros-Museum in Zürich dieses gemeinschaftliche Ess-Happening veranstaltet. Und da war auch Filippo Tomasi Marinetti, der 1930 das Manifest der futuristischen Küche proklamierte in Italien und das Restaurant Palato Santo, Heiliger Gaumen, eröffnete.
Die Künstler im Unterschied zu den Philosophen beschäftigen sich sehr intensiv positiv mit dem Essen. Und das einschlägige Ereignis, was es da erstmal kunstgeschichtlich sich klarzumachen gilt, findet in der Tat im 1930 statt in Italien. Die italienischen Futuristen, eine Avantgarde-Bewegung der damaligen Zeit, durchaus kontrovers, beginnen plötzlich mit dem Essen etwas anderes zu tun als das, was bisher vorher geschah. Vorher war das Essen immer eher ein bildlicher Gegenstand des Stilllebens. Und diese Künstlergruppe fängt plötzlich an zu kochen, erhebt das Essen machen als Gegenstand und Inhalt der Kunstpraxis.
Und da eben dieses Manifest und diese Regeln, da war, glaube ich, eine Regel, dass man diese absurde Kombinationen pflegt. Das andere, was mich beeindruckt hat, dass man Speisefolgen repariert und man dann als Gast nicht jede Speise isst, sondern eine präsentiert bekommt und dann geht die wieder weg und man darf erst Nummer 2 oder Nummer 3 essen.
Ja, die Futuristen haben mit dem Essen künstlerisch gespielt. Damit haben sie auch etwas geschafft, was die technische Tradition des Kochens angeht. Nämlich, bis zu dem Zeitpunkt und eigentlich, wenn man sich das anguckt, die professionelle Gastronomie ist auch heute noch von einem Schulbegriff ihres eigenen Schaffens geprägt, nämlich Handwerk. Das Handwerk zählt. Und die Künstler, nicht selbst Restaurantbetreiber, waren eher interessiert, die kreativen Elemente, die gestalterischen Elemente des Essenmachens hervorzuheben. Und da war dann eine Idee beispielsweise, die unbedingte Originalität der Speisekreation als eine Maxime der Esskunst zu erheben oder aber auch die Speisefolge zu dekonstruieren.
Jetzt nehmen Sie ein ganz wichtiges Wort, eben diese Dekonstruktion. Also quasi haben die Futuristen damals in Italien das vorweggenommen, was heute en vogue ist, diese ganze Molekularküche.
Im Prinzip haben sie das, würde ich sagen. Wenn man sich im Einzelnen anguckt, was jetzt ihr kochkünstlerischer Zugang ist, deckt sich das mit dem, was wir heutzutage mit der Molekularküche bezeichnen, nämlich das Auseinanderlegen der Zutaten in verschiedene Komponenten. Ein ganz neuer Zugang zur Frage der Geschmacksproduktion. Das kann man, natürlich haben die Futuristen noch nicht die technischen Mittel, die heutzutage zum Einsatz kommen, aber wenn man sich anguckt, eben in ihr futuristisches Manifest der Kochkunst, kommen da schon solche neuen Techniken ins Spiel und die fantasieren schon da auf einer technologischen Ebene der Lebensmittelproduktion, die heutzutage umgesetzt wird in der Molekularküche.
Wie sehr, denken Sie, interessiert jetzt auch die Künstler quasi die Veralltäglichung der Kunst, also dass man kocht, dass man isst? Ich erinnere mich auch jetzt irgendwie eben so an die Aussage von Joseph Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler, also quasi ist jede Hausfrau, jeder Hausmann, der kocht, auch ein bisschen Künstler und kreativ.
Ich glaube, Joseph Beuys ist ein gutes Beispiel für diese Position, der Versuch, aus der Kunst heraus deutlich zu machen, dass zu kochen nicht nur Spaß macht für Künstler, den Künstlern Spaß macht, sondern dass zu kochen eine Lebenskunst ist. In der Tat, dass die Erweiterung der Kunst, des Kunstschaffens in die Alltagswelt, was Beuys mit dem erweiterten Kunstbegriff umschreibt. Das ist eine Position, die auch heutzutage namhaft von Rikri Tiravinija oder Dieter Fröhlich als Eat-Artisten praktiziert wird. Nicht nur Kochkunst auf der Bühne der Kunstwelt, im Museum, im Zusammenhang mit Ausstellungen und Galerien, sondern deutlich zu machen, dass jeder Kochkünstler sein kann.
Und dann auch gucken, was passiert, wenn, ich weiß nicht was, 500-600 Leute gemeinsam irgendeine Suppe essen an der Documenta. Also das hat ja dann so einen unglaublichen Effekt auch. Also so auch etwas Verbindendes, was eine Tischgesellschaft, was Sie ja gesagt haben, ja auch diesen Effekt hat.
Das sind natürlich Dinge, die zum Beispiel Daniel Spöri praktiziert hat mit seiner Eat-Art, von dem der Ausdruck auch stammt, die Mahlgemeinschaft künstlerisch zu reflektieren, zu thematisieren, zu inszenieren und über den Weg ein Bewusstsein solcher Phänomene zu schaffen. Das kann natürlich Kunst, unseren Blick schärfen für Phänomene, die zwar vorher da waren, die wir aber nicht als solche wahrgenommen haben. Diese veränderte Wahrnehmung ist genau das, was die Eat-Artisten im Kontext einer Esskunst, einer Lebenskunst des Essens machen. Sie intervenieren in unsere Alltagswelt und sondern heben hervor, was es bedeutet, dass wir tagtäglich Essen machen, uns versammeln zu einer Mahlgemeinschaft oder es nicht tun. Also sie wenden unseren Blick auf etwas, was wir normalerweise nicht weiter reflektieren.
Aber eben das Interessante, Sie legen das ja auch, glaube ich, da in Ihrem Buch, dass ein Drittel nur in den Haushalten in Deutschland wirklich einmal täglich gekocht wird. Also ist quasi das Alltägliche ja gar nicht mehr so alltäglich.
Wir erleben, glaube ich, momentan eine eigenartige Entwicklung unserer Esskultur. Einerseits gibt es, sagen, den kulturpessimistischen Zug. Das ist eine Auflösung der familiären Tischgesellschaft zum Beispiel. Durch die Berufstätigkeit der Frau, der Mutter, kommt es immer seltener dazu, dass zu Hause jemand abgestellt ist, um zu kochen. Die Frage des Essens ist auch eine Geschlechterfrage, wer kocht. Das ist heutzutage alles gar nicht so selbstverständlich, mit der Folge, dass die herkömmliche familiäre Tischgesellschaft sich auflöst. Das haben wir verbunden mit der lebensmittelindustriellen Unterstützung dieses Trends durch Fertigprodukte, die ganz leicht aufzuwärmen sind, die Single-Haushalte auch eine gewisse kulinarische Praxis sichern, ohne wirklich selbst zu kochen und sich diesem Thema für dieses Thema viel Zeit zu nehmen. Und auf der anderen Seite haben wir das, was in vielen verschiedenen Kochsendungen stattfindet, eine ganz neue Lust des Kochens, des sich Beschäftigens mit dem Essen. Das zeigt meines Erachtens sehr gut eine gastrosophische Suchbewegung in der zeitgenössischen Esskultur. Dieser Prozess ist offen. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn sozusagen der zweite Strang, der diese gastrosophische Umorientierung zum Essen unsere Zukunft bedeutet. Ob das der Fall sein wird, das entscheidet letztlich jeder für sich. Von einer philosophischen Position her würde ich sagen, versuche ich Argumente anzuführen, die die Entscheidung für eine neue Esskultur leicht machen.
Darf ich nochmals bei den Künstlern und der Eat Art bleiben? Da gibt es ja noch den Österreicher Peter Kubelka, der die Kochvorlesungen, also er war ja Professor für Film und Kochkunst oder eben so das Kulinarische als Kochkunst, hat seine Kochvorlesungen ja auch da gehalten, bis, glaube ich, ins Jahr 2000 an der Frankfurter Kunsthochschule. Und er ist ja so keck zu sagen, dass das Kochen eigentlich die Mutter aller Künste ist. Würden Sie auch so weit gehen?
Nein, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber richtig ist natürlich, dass das Kochen ein Gestaltungsprozess ist und sehr viele Dinge des Abwägens, des Kreierens, des Schaffens, des Neuschaffens hineinspielt. Also das Kochen ist ein sehr gutes Beispiel für künstlerische Schaffensprozesse. Das kann man sagen. Ich glaube, Kubelka meinte das so, dass, und das kann man auch zurückverfolgen bis zu Platons Darstellung des Symposions, dass in der kulturgeschichtlich sich viele künstlerische Aktivitäten um die Tischgemeinschaft herum gesammelt haben. Es wurde erst gegessen, dann wurde philosophiert in Form von Tischgesprächen und danach kamen die Komödianten, da kamen die Schauspieler, da kam die Musik dazu oder die Musik unterbrach das Essen. Also im Grunde genommen ist sagen das Kochen oder das Essen das Zentrum eines kulturellen Lebens im Sinne eines Zusammenspiels der verschiedenen Kunstformen. Ja, in dem Sinne denke ich, kann man mit gutem Grund davon sprechen, dass das Kochen die Mutter der Künste ist.
Das war der Philosoph respektive Gastrosoph Harald Lemke hier in der Sendung «Reflexe». Und hier zum Schluss noch die Angaben zu Lemkes Bücher. Das eine ist die Kunst des Essens, eine Ästhetik des kulinarischen Geschmacks. Erschienen ist dieses Buch im Transkript Verlag. Und sein zweites Buch heißt Ethik des Essens, eine Einführung in die Gastrosophie. Und das ist im Akademie Verlag Berlin herausgekommen. Die Kunst des Essens und die Ethik des Essens, diese Bücher zu einem sehr alltäglichen Thema mit Tiefgang, hat Harald Lemke geschrieben. Und für Ihr Interesse bedankt sich Karin Salm.